Okay. Was haben wir hier? Das soll ein Kalender darstellen. Wer hier führt so ein Agenda oder Tagesplan, Kalender? Ich auch. Ich brauche das, sonst vergesse ich ständig, dass ich Mittagessen. Nein, so ist es nicht, aber damit man die ganzen Termine nicht durcheinander bringt. Eine der schönsten Dinge, die man erlebt, ist, wenn ein neues Baby zur Welt kommt. Und dann, es gibt natürlich auch dann irgendwelche Prognosen, wann das Baby kommen soll. Niemand weiß genau. Bei uns waren die Prognosen auch nie tagtäglich korrekt. Ich habe gehört, dass manche Ärzte jetzt aufgehört haben, einen Tag zu geben, sondern ungefähr einen Bereich, so eine Zeitspanne. Aber das ist echt schön. Und vielleicht in einer Woche weißt du ungefähr, da wird kommt ein Baby auf die Welt. Aber dann passiert das und in der gleichen Woche stirbt jemand. Neues Leben entsteht, ein Baby wird geboren. Oder man könnte besser sagen, erblickt Tageslicht. Es hat es schon lange gegeben, aber erst jetzt kann man ihn persönlich sozusagen oder sie kennenlernen. Und dann in der gleichen Woche stirbt jemand. In der Vergangenheit, Gott sei Dank, heute nicht so oft, aber in der Vergangenheit waren es oft die Mütter, die wegen eben dieses Entbinden, das Baby auf der Welt bringen, waren die Mütter in wirklich Lebensgefahr. Oft kam ein Baby auf der Welt und dann starb die Mutter kurz danach oder in der gleichen Zeit. Es überlegt, diese Leben und Sterben, dieses Rad. Oder vielleicht bist du auf Urlaub gegangen. Wer hier war auf Urlaub jetzt im Sommer? Okay, sehr schön. Manche sagen, ich weiß nicht, ich war weg, aber war ich auf Urlaub? Du gehst hin, erholst dich schön oder versuchst es zumindest. Und dann kommst du nach Hause und was wartet auf dich? Die Aufgaben, die ganze, das heißt so eine Inbox oder die ganze E-Mails, die ganze Anforderung von der Arbeit. Vielleicht hast du nicht deinen technischen Beruf, vielleicht bist du handwerklich unterwegs und jetzt hast du 20 neue Aufträge. Und dann auf einmal fühlst du dich so wie dieser Künstler, schon wieder. Und du musst die Teller irgendwie immer noch da oben halten, dass die nicht runterfallen. Und du fühlst dich, also ich brauche noch einen anderen Arm oder noch eine weitere Hand. Und ich war mal auf Urlaub und das war erholsam, aber jetzt auf einmal ist es zweimal so stressig wie vorher. Und man hört das, man kommt aus Urlaub zurück, ist eine Woche wieder da und dann sagt man, ich bin wieder urlaubsreif. Also, und dieser Rad dreht sich ständig. Du denkst, okay, wenn ich nur Urlaub eine kurze Zeit genießen kann und entspannt bin und dann wieder zum Alltagsstress zurückkehren muss, und da ist dann, es ist nicht nur nicht besser, es ist vielleicht sogar eine kurze Zeit schlimmer, weil ich auf Urlaub war und die ganze Zeit nicht durchgearbeitet habe. Wer hat das nie erlebt? Wir alle erleben das. Auf Englisch wird das so gesagt, eat, sleep und dann irgendwas, repeat. Das heißt, essen, schlafen und dann wiederholen. Und dann immer wieder kommt in diese dritte Stelle etwas wie Arbeit, work, eat, sleep, work, repeat. Eat, sleep, work, repeat. Und es ist so ein Rad, das sich ständig dreht. Oder dann kommt was anderes. Manche sagen, eat, sleep, eat, repeat. Also das ist, was ich eigentlich mache. Und darum dreht sich uns. Okay, aber auch das. Man, es gibt in den Vereinigten Staaten so Restaurants, wo du all you can eat, also kannst essen, so viel du willst, für einen Preis. Und ich kann mich erinnern, wir waren einmal wieder in Amerika, haben eine solche dieser Restaurants besucht und es war so traurig. Da saß eine Person und sie hatte auf ihrem Tisch so einen Stapel von Tellern. Die Herren haben aufgehört, die Teller wegzuräumen. Und sie saß da in einem Rollstuhl und sie war deutlich den ganzen Tag da. Dafür hat sie gelebt. Das ist echt traurig. Denkst, eat, sleep, eat, repeat, das ist alles, was dieses Leben anbieten kann. Oder eat, sleep, play, repeat, ich tue irgendwas Lustiges und dann wiederhole ich das und dafür lebe ich. oder das ist, woraus mein Leben besteht. Oder manche tun dann eben auch gar nichts. Sie essen, schlafen, tun nichts. Und fühlen sich, wozu bin ich da? Ich habe nicht mal eine Arbeit, ich habe nicht mal eine Aufgabe. Wozu bin ich überhaupt da? Und das dreht sich im Rad. Es dreht sich im Rad. Und liebe Geschwister, wir haben in den letzten Wochen aus Philipperbrief wichtige Wahrheiten betrachtet. Und heute möchten wir das Thema angehen, wie hat Paulus das dann in seinem eigenen Leben umgesetzt? Wir haben wunderbare allgemeine Wahrheiten betrachtet. Zuerst, dass Paulus hat sich gefreut für die Gemeinschaft, dass er mit den Geschwistern hatte im Evangelium. Und dass Gott das abschließen wird, vollenden wird, was er angefangen hat. Und dass wir uns tatsächlich im Herrn freuen können, wenn du Jesus Christus kennst. Dass er alles im Griff hat. Und dann haben wir gesehen, dass obwohl Paulus wusste, Gott ist am Wirken hier, Gott wird alles abschließen, Gott hat alles im Griff, betet er. Er betet, dass die Geschwister in der Liebe nur noch mehr und mehr wachsen, Vers 9, in eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und in allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Obwohl Gott in seiner Herrschaft, in seine souveränes Wirken alles im Griff hat, betet Paulus dafür, dass die Geschwister zulassen, dass er in ihrem Leben wirkt, dass sie prüfen, dass sie nicht einfach so wie der Einfältige, der Mann, der nicht nachdenkt, der Mitläufer, der einfach macht, ohne nachzudenken, dass die so sind, dass ihre Liebe so stark ist, dass sie prüfen, dass sie nachdenken, dass sie überlegen. Nicht nur, was ist gut, sondern was ist am besten. Warum? Damit die ohne Anstoß sind auf den Tag des Christus. Paulus hatte diesen Tag des Christus immer im Blick. Jesus Christus kommt zurück, eines Tages sind wir vor ihm, legen Rechenschaft ab. Und wir haben eben dieses Gebet betrachtet, dass Paulus betet für die Geschwister. Und dieses Gebet gilt auch für uns. Lass uns auch überströmen in dieser Art von Liebe, die Erkenntnis hat und Urteilsvermögen hat, die prüft, worauf es ankommt, was am wichtigsten ist. Und dann haben wir die Frage betrachtet, oder was ist dann überhaupt dieser Tag des Christus? Was wird damals in dieser Zeit passieren, wenn wir eines Tages vor Jesus stehen? Dieser Richterstuhl Christi. Wir haben dann uns damit auseinandergesetzt, wie es in der Schrift immer wieder vorkommt, vor allem natürlich im Neuen Testament. Aber Rechenschaft legen wir vor unserem Herrn Jesus Christus ab. Jesus selbst hat viele Gleichnisse diesbezüglich gegeben. Wir haben daraus gelernt, dieser Richterstuhl Christi oder der Tag des Christus ist nicht einfach ein Tag, wo wir sagen, oh, ich bin einfach dankbar, dass ich dabei bin. So wie eine Preisverleihung, wie bei der Olympiade. Wo man sagt, ich bin so froh, dass ich es geschafft habe zu der Olympiade. Wenn ich jetzt Gold, Silber oder Bronze nicht kriege, das ist egal, ich bin da, ich gebe mein Bestes und das war es dann halt. Das ist keine einfache Preisverleihung. Es ist eine Rechenschaft, das wir da ablegen. Jeder von uns hat Aufgaben bekommen, jeder von uns hat Gaben bekommen, jeder von uns hat eine Arbeit vom Herrn bekommen. Wir haben sozusagen Talente bekommen vom Herrn. Und er erwartet von uns, dass wir diese Talente ihm zur Ehre einsetzen. Und der Tag des Christus ist nicht einfach ein Tag, wo wir uns freuen, dabei zu sein. Entweder werden wir das, was der Herr uns gegeben hat, aus Liebe zurückgeben können, sozusagen, wie die treue Knechten, mit Gewinn, oder wir stehen da mit nichts, wenig. Und das ist der Punkt. Wir tun das nicht, um errettet zu werden, sondern weil wir errettet sind, wollen wir vor dem Herrn stehen und zurückgeben. Und jetzt ist die Frage, okay, praktisch, wie hat das im Leben von Paulus ausgeschaut? Wie hat er das gelebt, dass er in dieser Liebe gewachsen ist, dass er Christus im Mittelpunkt des Lebens gestellt hat? Wie hat er das praktisch gemacht? Und ich möchte heute das so darstellen. Diese Stelle zeigt uns, dass wenn wir in Christus Jesus neugeboren sind, wenn du errettet bist von der Hölle, preis dem Herrn dafür, errettet von der Schuld deiner Sünde, preis dem Herrn dafür, du bist dann auch von was ganz anderes errettet. Wenn du bereit bist, im Glauben und im Gehorsam Jesus Christus nachzufolgen. Du bist gerettet von einem unbedeutenden Leben. Egal, was für einen Beruf du ausübst. Egal, was für einen Beziehungsstand du hast. Egal, was für Hintergrund du hattest. Oder was in deiner Vergangenheit liegt. Wenn du Jesus kennst, hast du das Vorrecht, ein Leben zu führen, die für die Ewigkeit Bedeutung hat. Egal, was deine äußerlichen Umstände eigentlich heute oder gestern oder morgen sind oder sein werden. Das Leben, wie wir schon gesagt haben, ist voll mit Paradoxen oder Widersprüchen, Erfolge und Enttäuschungen. Es ist eine bunte Mischung von Erfahrungen. Ein Baby kommt auf der Welt, vielleicht sogar eine junge Mutter stirbt in der gleichen Woche. In einer Woche oder in einem Tag, manche Freunde sind treu und ermutigend und andere Freunde und Familienmitglieder vielleicht sogar sind enttäuschend und entmutigend. Vielleicht hast du sogar, wie gesagt, dich auf Urlaub erholt und kommst zurück und bist in 0, nix wieder ausgelaugt. Und du denkst, boah, wie ist das? Aber überlegen wir auch das Leben von Paulus. Er schreibt jetzt Philipperbrief nicht von seinem Urlaubsort aus. Er liegt nicht am Strand da im Griechenland irgendwo. Er sitzt in Gefangenschaft. Er ist ein Gefangener. Er leidet für den Herrn. Und wir wollen jetzt die Verse 12 bis 21 lesen. Und heute betrachten wir grundsätzlich die Verse 19 bis 21. Aber wir lesen ab Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. So dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Okay, bitte nicht über dieses Wort schnell drüber lesen. Welches Wort stand da? Gefesselt. Okay, machen wir ganz schnell ein Assoziierungsspiel. Das Wort gefesselt, welche Wörter würdest du damit assoziieren oder verbinden? Gefesselt. Freude? Schön? Nett? Möchte ich immer erleben? Nein. Negativ? Nicht schön? Würde ich am liebsten vermeiden. Ich will nicht Fesseln tragen. Aber Paulus sagt, diese Fesseln hatten sogar einen Grund, hatten sogar eine positive Wirkung. Dass ich um des Christus willen gefesselt bin, ist nicht umsonst. Vers 14. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Das ist positiv. Paulus durch sein Vorbild zeigt, hey, es dreht sich um Christus, nicht um was daraus entsteht. Sei treu, sei mutig, folge ihm nach. Wenn du dadurch dann auch leiden musst, gib das dem Herrn ab, aber folge Jesus voll und ganz nach. Leider aber Vers 15, einige verkündigen zwar Christus auch, und das ist etwas, das schwer zu verstehen ist, aber sie verkündigen Christus aus Neid und Streitsucht. Andere aber aus guter Gesinnung. Du sagst, was? Selbst damals, zur Zeit Paulus, gab es Menschen, die Jesus als Thema missbraucht haben. Sie haben Jesus verwendet, um sich selbst groß zu inszenieren. Gibt es das heute? Natürlich, es gibt das heute. Es gibt heute Menschen, die Religion, die Glauben, die Jesus Christus verwenden, um ihre eigenen Person irgendwie groß zu machen. Und sie schaukeln sich selbst auf, behaupten, sie wären irgendwelche wichtige Persönlichkeiten und ist wirklich schlecht. Heute grundsätzlich schlecht. Damals war die Verkündigung eigentlich gesund, aber es entstand aus Neid und Streitsucht. Vers 16, diese verkündigen Christus als Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Und du denkst, manche, die das damals gemacht haben, haben es mit Absicht gemacht, damit es Paulus schlechter geht in seinen Fesseln. Wir kennen nicht mehr Details, als was hier steht. Aber stell dir vor, du erlebst das. Du bist treu. Du verkündigst das Wort, du wirst dadurch wegen dieser Treue eben verhaftet, du trägst Fesseln Und dann kommen irgendwelche angebliche Brüder und wollen dir das Leben noch schwerer machen. Wie geht man damit um? Wie reagiert man darauf? Wie kann man Freude haben? Genau das ist, was wir heute untersuchen wollen. Wie hat Paulus diese Dinge, die er schon geschrieben hat, selbst gelebt? Hat er eben Wasser gepredigt und Wein getrunken? Oder hat er wirklich das auch in seinem Leben durchgesetzt, wozu er uns aufruft und uns ermutigt durch den Geist Gottes? Vers 18. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Hörst du diese Entschlossenheit? Hörst du, liest du, erkennst du diese Entscheidung? Ich schaue nicht auf die Menschen. Was die tun, die werden eines Tages vor Gott dafür Rechenschaft ablegen. Wohin schaue ich? Auf wen schaue ich? Christus. Und ich freue mich, dass Christus verkündigt wird. Sogar wenn er aus Vorwand oder zum Vorwand verkündigt wird, dass Christus weitergegeben wird. Da können wir sagen, sein Leben dreht sich um Paulus? Nein, es dreht sich um Christus. Und egal, was in seinem Leben passiert, hat er Freude, weil Christus im Mittelpunkt seines Lebens steht. Lesen wir weiter. Denn ich weiß, übrigens, heute wird Wissen so hoch dargestellt. Wir müssen Wissen aneignen. Ich habe nichts dagegen. Wir sollten eben eine gute Bildung haben. Wir sollten lernen. 2 plus 2 ist meistens 4. Und solche Dinge sind wichtig zu wissen. Aber Wissen ist nicht alles. Und vor allem, wenn du nicht Dinge wissen tust, die auch über dieses Leben hinausgehen. Es gibt einige Menschen schon in der Vergangenheit und heute auch, Philosophen, Psychologen, irgendwelche Ideologen, die Dinge behaupten, aber sie kennen den Schöpfer nicht. Paulus sagt, ich weiß gewisse Sachen. Was ist es, das er weiß? Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Es sei durch Leben oder durch Tod. Wer steht im Mittelpunkt? Christus. Ob ich lebe oder sterbe. Und dann Vers 21. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wir wollen heute diese 19 bis 21 miteinander betrachten. Und unser Sündenfaktor ist folgendes. Wenn wir unser Leben betrachten, sind wir oft dazu versucht, die Probleme sehr groß zu machen, die Herausforderungen sehr groß zu machen. Und vielleicht sind sie auch groß. Aber das Problem ist, wenn sie groß sind und wir machen Jesus aber sehr klein, dann haben wir ein Problem. Paulus hatte jede Menge Probleme. Fesseln, Feinde, es wird schlecht über ihn gesprochen. Vielleicht wird er sterben. Ich meine, die Probleme haben die meisten von uns nicht. Es könnte eine Hinrichtung vor uns stehen. Nein, das, glaube ich, hat keiner von uns mal erlebt. Paulus schon. Aber in seinem Herzen, Jesus ist viel größer als die Probleme, die er erlebt. Und er will, dass Jesus, dass Christus in allem in seinem Leben die Ehre bekommt. Und daher ist er auch stabil und stark. Und auch weiß er, ich weiß, dass es Freimut geben wird, Vers 20, wenn ich eines Tages vor Jesus stehe. Wie groß ist Christus in deinen Problemen? Und wie groß sind deine Probleme? Die Probleme sind real, das wollen wir nicht verleugnen. Überhaupt nicht. Aber woran denkst du, wenn du da drin steckst? Wer ist mit dir in diesem Sumpf der Probleme? Stehst du da alleine? Oder bist du mit Christus da? Und wenn Christus bei dir ist, was brauchst du mehr? Kennst du ihn? Kennst du, wie gut und gnädig er ist? Jesus selbst sagte, Johannes 16, 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Steht da grundsätzlich oder 99% überwunden? Steht da, ich habe die Welt teilweise überwunden? Oder steht da schlicht und einfach, es ist vollbracht? Ich habe die Welt überwunden. Das ist, was da steht. Er ist der Herr. Er ist der König. Er ist der Schöpfer. Er ist den Einzigen, den du brauchst. Und wenn du dein Leben auf ihn ausrichtest und dass du mit Paulus auch sagen kannst, für mich ist das Leben Christus, dann bist du auf den richtigen Weg. Und praktisch, wie du das dann anwendest, wollen wir heute auch dann betrachten. Wir sehen, dass im Leben von Paulus sein ganzes Leben, seine Zielsetzung, da war Christus im Mittelpunkt. Und daraus entstand alles, was er getan hat. Schlicht und einfach, ein Leben zur Ehre Jesu Christi ist das bedeutendste und wertvollste Leben, das es geben kann. Wenn Christus nicht im Mittelpunkt des Lebens steht, wenn du nicht ihm zur Ehre lebst, dann verschwendest du dein Leben. Punkt. Du verschwendest dein Leben. Ich verschwende mein Leben. Warum? Vielleicht bist du der reichste Mann der Welt. Vielleicht bist du der einflussreichste Mann der Welt. Vielleicht bist du der hübscheste Mann der Welt, keine Ahnung, oder Frau der Welt. Aber wenn Christus nicht im Mittelpunkt steht, was kommt noch vor, was wird bald vorkommen in deinem Leben? Schneller als du denkst. Was passiert mit diesem Rad? Aufstehen, sleep, eat, work, repeat. Also essen, schlafen, arbeiten, wiederholen, essen, schlafen oder umgekehrt, schlafen, essen, arbeiten, wiederholen. Und es geht, der Rad geht weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und was passiert dann irgendwann am Ende? Dann ist es vielleicht Pension. Und dann bleibst du in Pension den Rest der Ewigkeit, oder? Und überlegst dir, was hast du dann nach der Pension? Weißt du, wie viele Leute in Pension dann wieder anfangen zu arbeiten? Das ist auch interessant. Ja, und du siehst, okay, gibt's da? Die Welt sagt, leb für diese Welt, das ist Gaudi. Wenn du jetzt länger und länger in dieser Welt lebst, je mehr siehst du, wie absolut leer das Ganze ist. Leer. Bringt nichts. Gar nichts. Aber wenn du für Jesus lebst, dann kannst du sogar beim Hausputzen etwas für die Ewigkeit erreichen. Und ich meine jetzt nicht, dass du eine heilige Putzkraft bist oder irgendwie eine heilige Sauberkeit in deinem Haus irgendwie herbeiführen kannst. Du wirst immer wieder diese schmutzige Ecke haben, die du nicht erreichen kannst, wie bei uns im Haus. Also es gibt manche Ecken, du sagst, wie komme ich da rein irgendwie? Du musst das Haus zerlegen, das geht nicht. Weißt du, es dreht sich an deiner Haltung. Und das ist, wo wir von Paulus das wunderbar auch sehen. Paulus lebt das, was er gebetet hat in Verse 9 bis 11. Seine Liebe für den Herrn und für seinen Nächsten und für den Herrn Jesus und für diesen Tag des Christus steht im Mittelpunkt von allem, was er tut. Und wenn du und ich das tun, dann sind wir auch auf dem richtigen Weg, eines Tages vor Jesus stehen zu können und mit Freimut sagen zu können, dir alles zu Ehre, Herr. Dir gebührt die Ehre, nicht mir. Ich habe nichts getan, als mein Leben einfach als ein lebendiges, dir wohlgefälliges Opfer hingegeben. Und du hast durch mich gewirkt. Ich habe tatsächlich keine Rechte. Wenn die mich in Fesseln geben, trage ich die Fesseln. Wenn ich Freiheit habe, dann habe ich Freiheit. Aber ich will, dass du die Ehre bekommst. Du bist im Mittelpunkt. Erstens, wende, was du weißt über Gott, praktisch in deinem Leben an. Paulus tut das. Paulus hat das gemacht. Wir haben das gelesen. Vers 19, denn ich weiß. Wie kann er das wissen, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird? Paulus verlässt sich darauf, dass Gott souverän ist. Alle diese Fesseln, alle diese Dinge haben Gott nicht überrascht. Es war nicht jetzt unbedingt, dass Gott in allen Facetten das verursacht hat, aber dass Gott wusste, dass das passieren wird und dass er als souveräner Gott alles im Griff hat, das war Paulus ganz deutlich klar. Er wusste schon, dass wenn er schwach ist, dann wird Gott stark sein. Er hat das gelernt durch sein eben Stachel im Fleisch, durch seine Herausforderungen, die er erlebt hat. Hat dreimal darum gebeten, sagt uns 1. Korinther 12. Und Gott sagte nein. 2. Korinther 12. Sagt nein, ich nehme es nicht weg. Du musst das behalten. Und dann sagt er, dann werde ich mich in meiner Schwachheit rühmen. Wenn ich schwach bin, dann ist er stark. Er hat schon gelernt, es dreht sich nicht um ihn, es dreht sich um Gott und dass Gott durch ihn wirken will. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Erstmals dieses Wort weiß ist spannend, weil wenn du das da in den Originalsprachen anschaust, das hat einen bestimmten Verbform. Das heißt, ich habe es in der Vergangenheit gelernt. Ich habe es gelernt irgendwann in der Vergangenheit. Und das Wirken, dieses Lernen, was ich damals verstanden habe, wirkt bis heute und in der Zukunft hinein. Es ist nicht einfach etwas, das ich in der Vergangenheit mal gelernt habe und dann stehe ich, zack, okay, Erkenntnis gewonnen, was ist das Nächste? Sondern es war etwas, dieses Wissen war für ihn eine gegenwärtige Realität. Das hat er gelernt und es ist immer noch am Wirken in seinem Leben. Was hat er gelernt? Dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Er hat gewusst, er hat gelernt, er hat verstanden, dass Gott souverän ist, dass er in allen diesen Dingen wirkt und dass es positiv ausgehen wird durch ihre Gebete und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Der Herr wird ihm durch diese Situation durchtragen. Du stellst vielleicht die Frage, wie kann das jetzt dann eben zur Rettung ausschlagen? Welche Rettung meinen wir? Was ist das genau? Naja, wird hier nicht genau definiert in dieser Stelle, aber wenn du jetzt die anderen Stellen aus dem Wort herausfindest. Also wir haben hier die drei Aussagen aus dem Vers 19. Was ist diese Rettung? Also die Situation, die er erlebt, mir dies zur Rettung aufschlagen, seine Gefangenschaft für den Herrn, das, was er erlebt, dass er eben für den Herrn festgenommen wurde, weil er das Evangelium verkündigt hat, weil die Juden ihn gehasst haben. Diese ganzen Ereignisse, die alle zusammen ungerecht waren, Punkt, war alles ungerecht, was ihm passiert ist. Kein einziger gerechter Vorwurf gegen Paulus. Und trotzdem wurde er gefangen genommen, die wollten ihn umbringen. Und er sagt, diese ganz ungerechten Dinge, die haben ein Wirken, ihr betet für mich und ich weiß, dass der Herr mir beisteht, das wird mir zur Rettung eben weiter arbeiten oder wirken in meinem Leben. Welche Errettung? Naja, man könnte sagen, Errettung von der Sünde? Nein, das hat Jesus erlebt. Hat er eigentlich erledigt, Entschuldigung. Jesus hat unsere Sündenschuld bezahlt. Paulus muss nicht irgendwas dazu beitragen. Das ist nicht diese Errettung. Aber was ist es dann? Vielleicht Errettung aus der Gefangenschaft? Vielleicht. Das ist diesmal auch tatsächlich dann später passiert. Dass Gott ihn wieder freilassen wird. Aber ich glaube, vielmehr haben wir hier eine allgemeine Erwähnung, dass Gott diese Dinge zum Besten verwenden wird. Dass daraus etwas Positives entstehen wird. Er vertraut, dass er befreit wird im Allgemeinen, gleich ob Entlassung oder den Tod. Er wird frei sein. Er wird und ist frei in der Fähigkeit, den Willen Gottes für sein Leben zu tun. Warum? Weil sein Leben ist Christus. Die Geschwister beten für ihn, der Geist Gottes steht ihm bei, hilft ihm, stärkt ihn Schritt für Schritt und er weiß, Gott lässt mich nicht im Stich. Liebe Geschwister, ist das nicht aber, was wir oft denken, wenn wir gerade Fesseln tragen? Und du sagst, okay, ich habe nie Fesseln getragen. Aber lass uns ehrlich sein. betrachten wir nicht immer wieder unsere Probleme wirklich so groß, als ob sie tatsächlich Fesseln wären, als ob wir wirklich stark leiden würden? Und was tun wir dann? Gott, du hast mich im Stich gelassen, dass ich das Ganze jetzt erleben muss. Echt? Gott hat dich im Stich gelassen? Hat mich im Stich gelassen? Nein, das hat er nicht. Das haben wir letzte Woche gehört. Er hat dir alles gegeben, was du brauchst. Hat mir alles gegeben, was wir brauchen. Wir haben, und das ganze Werkzeug ist schon parat, ist schon da. Nehmen wir Gebrauch davon. Er hat uns nie im Stich gelassen. Und wenn wir meinen, dass er uns im Stich gelassen hat, dann haben wir unseren Gott nicht wirklich gut genug kennengelernt. Dann fang wieder an mit, wer ist Gott? Was tut Gott? Wie treu ist Gott? Was will Gott? Wofür leben wir eigentlich? Wer steht im Mittelpunkt? Wenn du im Mittelpunkt deines Lebens stehst, dann wirst du ständig Gott sagen, du hast mich im Stich gelassen, weil ich bin Gott. Und was tust du da, Gott, mit mir, der kleine Gott? Was? Versteht ihr, was ich meine? Da kommt Zorn vor, da kommt Bitterkeit, als ob Gott uns was schuldet. Weil wir sind so gut wie Gott, so wichtig wie Gott. Wir sind auf der gleichen Ebene wie Gott. Sind wir nicht. Paulus hat das verstanden. Paulus hat verstanden, mein Leben gehört Gott. Ich schulde Gott alles. Und ich will, dass er Gott ist. Und die größte Freude, die ich haben kann, ist, wenn ich Gott mein ganzes Leben hingebe. Und dass er in meinem Leben die Ehre bekommt, ob ich lebe oder sterbe. Die Geschwister beten für ihn. Er weiß, Gott wird das tun, was seinen Willen entspricht. Und damit ist er auch Christus ähnlich. Weil Jesus sagte auch nicht, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Herr. Das ist eine christusähnliche Denkweise. Herr, wenn ich sterben muss für dich, dann dein Wille geschehe. Wenn ich leben darf für dich, dein Wille geschehe. Herr, was auch immer, dein Wille geschehe. Und da bist du frei. Da kannst du Freude haben. Mitten im Gefängnis. So wie Paulus das auch hatte. Wir hatten Geschwister, die wir in der, vor, ja, es ist schon lange her, 20 Jahren mindestens, Geschwister, die in Albanien dem Herrn dienten. Es waren Amerikaner, sie sind hingezogen, sie wollten dort das Evangelium verkündigen und sie sind zu einem wirklich sehr starken muslimischen Teil von Albanien hingezogen. Und er heißt Tom. Tom erzählte, wie immer wieder die gewissen Männer von diesem Dorf um ihre Wohnung herumgelauert haben, wie sie eigentlich tatsächlich immer wieder in Gefahr waren, verprügelt zu werden, misshandelt zu werden. Und wie das dann ein paar Mal tatsächlich annähernd dazu kam, es war fast so weit, dass es passiert ist, aber der hat sie immer wieder davor geschont. Und es ist dann nie passiert. Und ich habe Tom die Frage gestellt, und Tom, warum bleibst du da eigentlich? Weil er hat auch gesagt, die waren so hart, sie wollten nichts hören, wollten nichts auf das Evangelium reagieren. Und seine Antwort ist, ja, weil der Herr uns hierher geführt hat. Der Herr hat uns hierher geführt und er ist souverän. Ich weiß nicht, wie er das Ganze verwenden wird, aber ich will treu sein. Er weiß, was er tut. Und die sind dort lange geblieben. Sie sind jetzt nicht mehr da, aber sie waren sehr lange da und die Menschen hatten da wirklich die Gelegenheit, das Evangelium zu hören. Die haben es aber dann natürlich, viele davon haben es abgelehnt. Aber er hatte keine Sorge für sein eigenes Leben. Er wollte einfach den Herrn dienen. Das ist, was Paulus auch erlebt hat. Wir in Österreich haben dieses Problem nicht. Das Schlimmste, was uns erleben, also widerfahren könnte, ist, dass irgendjemand uns quer anschaut oder sagt, du bist ein Idiot oder du bist aus dem Mittelalter, dass dir so die Bibel so glaubst, wie es da steht. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Wir haben, Gott sei Dank, preis dem Herrn, wir sind sehr dankbar dafür, Glaubensfreiheit. Und wir leben in einem Land, wo das erlaubt ist, was wir heute tun. Und wir wollen auch in Liebe alle unsere Menschen begegnen, auch diejenigen, die eben über Gott und über sein Wort spotten. Weil der Herr Jesus gibt immer Zeit und Gnade. Wir haben dieses Problem nicht und trotzdem, wenn wir Schwierigkeiten haben, wie oft ist es, dass wir nicht auf Jesus schauen und sagen, er weiß, was er tut, ich vertraue auf ihn, schauen wir das Problem an und meinen, das Problem ist so groß und Jesus ist so winzig klein. Schauen wir auf Christus. Er hilft uns durch. Er stärkt uns. Und beten wir füreinander auch. Wenn du weißt, dass dein Bruder oder Schwester oder eine Familie, die du kennst, die gläubig ist, durch tiefe Gewässer geht, sei nicht eben einer, der sagt, ich bin nicht mit betroffen und geh deinen eigenen Weg, sondern trage diese Bürde gemeinsam und bete. Die Geschwister haben für Paulus gebetet und Paulus wusste, das ist, wie der Herr das möchte. Wir sitzen alle im gleichen Boot und wir alle brauchen einander. Keiner von uns ist besser als der andere, aber wir alle haben den besten Herrn, den es gibt. Wir alle haben den größten Herr, den es gibt, Jesus Christus, der Auferstandene. Und er lebt und wir folgen ihm nach. Und ihm zur Ehre soll alles passieren. Zweitens, pflege ewige Lebensziele statt rein irdische. Vers 20 sagt, entsprechend meiner festen Erwartungen und Hoffnung. So Vers 19 sehen wir, er hat seinen Gott gekannt und in seinem Leben angewendet. Also er hat gesagt, okay, Gott ist, wer er ist. Es wird alles so laufen, wie Gott das will, weil wir in seinem Willen treu sind und ihm nachfolgen. Und dann Vers 20, er zeigt, was er erwartet. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zustande werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Es sei durch Leben oder durch Tod. Sein Lebensziel war nicht, gut zu leben in dieser Welt, war nicht reich zu sein in dieser Welt, war nicht Ansehen zu haben in dieser Welt. Es war, dass Christus hochgepriesen wird in meinem Leib. Das war sein Lebensziel. Christus soll hochgepriesen werden in meinem Leib, in meiner Person. Menschen schauen mich an, wie ich rede, wie ich reagiere, was ich denke, was ich tue. Sie schauen mich an und sie denken, wow, der folgt Jesus nach, das ist lobenswert. Das ist gut. Und dann sagt er, es sei durch Leben oder durch den Tod. Paulus hat die richtigen Lebensziele gehabt. Er hat sich nicht über Jesus geschämt, sondern er hat sich gefreut über sein Herr. Er wusste, dass sein Leben niemals vergeblich sein könnte, wenn er für Jesus lebt. Ich habe leider in den 23 Jahren, wo wir in Wien jetzt gelebt haben, immer wieder Erfahrungen gemacht mit ungläubigen Menschen, die sich das Leben genommen haben. Das ist eine der traurigsten Dinge. Selbstmord. Das ist ein Mord, das man auf sich selbst ausübt. Und in allen Situationen, wo ich die Details kennenlernen durfte oder gekannt habe, manche besser als anderen, gab es da am Ende Verzweiflung. Einfache Verzweiflung. Es gibt nichts, wofür ich leben soll. Es gibt keinen Grund, um weiterzuleben. Das Leben ist unbedeutend, das Leben ist leer, es gibt keine Hilfe, es gibt keinen Grund, weiterzuleben. Lieber tot als lebendig. Das waren Menschen wie Ärzte, also ganz hohe Gesellschaftsschicht, oder? Was kannst du noch mehr erreichen laut unserer Denkweise, als Arzt zu sein? Ärzte, das sind dann auch Angestellte, aber bei Firmen, wo sie richtig gut verdient haben und überhaupt keine existenziellen Schwierigkeiten gehabt haben. Hausbesitzer, alles Mögliche hatten sie. Es waren in einem Fall den Sohn eines sehr, sehr angesehenen Arzt, der reich aufgewachsen ist, hatte alles, das diese Welt anbieten kann. Absolut alles. Nichts, das du in dieser Welt suchen könntest, haben sie nicht gehabt. Aber sie hatten keinen Lebenssinn. Schwierigkeiten, Beziehungsdramen, alles Mögliche. Ich hoffe, du verstehst nicht, wie das ist. Vielleicht hast du das auch erlebt. Aufzustehen in der Früh und die Frage zu stellen, wozu gibt es mich überhaupt? Warum bin ich überhaupt da? Warum lohnt es sich jetzt weiterzuleben? Wenn du diese Fragen stellst, es gibt nur eine Antwort, die wirklich zufriedenstellend ist. Und die findest du auch tatsächlich nur in Christus. Jesus liebt dich. Und Jesus hat einen Dienst für dich. Er hat eine Aufgabe für dich. Du bist ihm wertvoll. Und er will dich verwenden für die Ewigkeit. Du bist nicht alleine und du bist nicht ignoriert von Gott. Du wirst nicht ignoriert. Er sieht dich und er liebt dich. Und du musst dich nicht schämen für das, was du in der Vergangenheit getan hast, weil Jesus dafür alles schon bezahlt hat am Kreuz. Und er lädt dich dazu ein. Nimm meine Gnade und Liebe an und lebe für mich. Und eines Tages stehst du vor mir. Und dann sind wir eine Ewigkeit zusammen. Das ist nicht Wunschdenken. Das ist Offenbarung. Das ist Gott, der zu uns spricht und sagt, du hast Wert. Du bist kein Zufallsprodukt. Du bist geliebt und es gibt eine Ewigkeit für dich. Nimm meine Gnade an. Paulus hat das angenommen und er hat fest damit gerechnet, dass sein Leben Bedeutung hat, auch wenn er jetzt Fesseln tragen muss. Dass das Ganze einen Sinn hat und dass er eines Tages vor Jesus mit Freimut stehen wird. Ob er lebt oder stirbt, das ist Gottes Idee, das ist Gottes Plan, das ist Gottes Wirken. Er ist souverän, aber ich will treu sein bis zum Schluss. Und das hat ihm Lebenssinn auch gegeben. Hast du Lebenssinn? Oder steckst du in diesem Rad, wo du die Frage stellst, warum mache ich das immer wieder und immer wieder? Und eigentlich kommst du nicht aus dieser innerlichen Leere heraus. Denk nicht, dass du das ohne Christus schaffen wirst. Er hat sich über Jesus nicht geschämt und er wollte, dass Jesus an seinem Leib groß gemacht wird. Und das sehen wir in vielen Stellen. Galater 2,20 steht, Paulus schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst. So, ich lebe schon weiter, aber mein Ich hat sich so stark verändert. Ich bin nicht mehr den ich früher war. 2. Korinther 5 sagt, dass alles ist neu geworden, wer in Christus Jesus ist. Nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Überleg dir, was das bedeutet. Der Geist Gottes in dir, Christus in dir. Was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Sein Leben dreht sich um Christus. 2. Korinther 5 sagt Paulus auch, ich bin ein Botschafter Christi. Und das stimmt für uns alle. Hast du ein Lebensziel als Christ? Schau dich an und nimm dir irgend so einer dieser, weißt du, Etiketten, die vielleicht mit so einem Halskette-Dings, mit so einem Schild da, Namensschild, Identifikationsschild, schreib drauf, Botschafter Jesu Christi. Sternschalten. Oder was, schick deinen Namen drin. Wer bist du? Identifiziere dich, wer bist du? Ich bin ein Botschafter. Ich kenne den Schöpfer und Erhalter des Universums persönlich. Und ich darf für ihn sprechen, aus seinem Wort. Hast du da keinen Lebenssinn? Wenn du sagst, ja, das ist mir völlig egal, dann weißt du, was du damit sagst? Du sagst damit, Jesus ist dir völlig egal. Weil er hat dich zum Botschafter eben eingesetzt. Als sein Kind eingesetzt. Er hat dich errettet, er hat dir eine Aufgabe gegeben. Und du sagst, na, das brauche ich nicht. Paulus sagt, nein, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt durch mich. Alles dreht sich um Christus. Er soll die Ehre haben. 1. Korinther 9, Vers 25. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. So, er verwendet ein irdisches Beispiel. Die Sportler, hochdiszipliniert. Glaub nicht die ganze Nutella, eben Werbung, dass die Fußballspieler so richtig dicke Schicht von Nutella auf ihrem Brot streichen und dann Fußball spielen gehen. Stimmt nicht, okay? Denk ein bisschen mehr nach. So, die sind sehr enthaltsam, die sind sehr diszipliniert. Warum? Weil sie tun das, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Und dann in Vers 26 von 1. Korinther 9 schreibt er weiter, so laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn. Ui, das ist ja nicht... Boah, das klingt ja so gesetzlich, oder? Diese gesetzlichen Leute, die an Disziplin reden und darüber sprechen, dass du dich selbst verleugnest und dass du gewisse Dinge nicht tust. Doch, gesetzliche Leute. Dann war Paulus gesetzlich. Wenn das Gesetzlichkeit ist. Das ist nicht Gesetzlichkeit. Das ist Weisheit. Das ist Erkenntnis. Ich lege Rechenschaft vor meinem Herrn eines Tages ab. Was ich mit meiner Zeit, mit meinem Leben, mit meinem Körper tue, ist nicht egal. Ich habe eine Aufgabe zu tun. Ich diszipliniere mich. Ich will einen Siegeskranz vom Herrn bekommen. Ihm zur Ehre. Weil er alles für mich getan hat. Siehst du den Unterschied? Das sehen wir auch in der Bergpredigt so deutlich. Was ist in deinem Herzen? Was ist in meinem Herzen? Wofür leben wir? Ich bezwinge mein Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Anstößig vor Gott stehe. Und Gott sagt, okay, die Worte, die du gesprochen hast, die waren Wahrheit, aber das Leben, das du geführt hast, das war schrecklich. Möge der Herr uns alle helfen, diese Einsicht zu haben wie Paulus. Und er sagt, durch Leben oder Tod. Man könnte sagen, dass er hier schlicht und einfach nicht weiß, was auf ihn zukommt. Was passiert? Werde ich jetzt aus diesem Gefangenschaft lebendig entlassen oder tot entlassen? Wenn er stirbt, wird er auch entlassen. Aber halt nicht in dieser Welt, sondern in der Ewigkeit. Was auch immer der Herr tut, der Herr weiß, was das ist. Und dann zum Schluss, betrachte dein Leben und was danach kommt mit Christus wirklich im Zentrum. Das tut er dann im Vers 21. Denn für mich ist Christus das Leben. Okay, für mich ist Christus das Leben. Und das Sterben ein Gewinn. Für mich ist Christus das Leben. Du siehst hier, dass Paulus sein eigener Ich gekreuzigt hat. Es ging nicht um, was er wollte oder was ihm gefallen hat oder was ihm, sagen wir jetzt mal, geschmeckt hätte oder Freude gemacht hätte als Mensch. Es ging um, was bringt Jesus die Ehre. Der Christ lebt tatsächlich erst richtig, wenn sein eigenes Ich völlig stirbt und sagt, alles dreht sich um Jesus. Jüngerschaft ist was ganz anderes, als wenn man sagt, Herrschaft, was Herrschaft ist. Wir wollen immer herrschen, wir wollen immer die Kontrolle haben. Jüngerschaft ist nicht herrschen, es ist nicht die Kontrolle haben. Es ist nicht alles haben, was ich glaube, zu brauchen. Zu herrschen und meinen, gib mir, was ich brauche. Jüngerschaft ist nicht Herrschaft. Jüngerschaft ist Selbstverleugnung. Jüngerschaft ist Christus nachfolgen. Verfolgst du christliche Ziele? In deinem normalen Lebenslauf, Lebenskreis, eat, sleep und was, repeat. Kannst du auch sagen, eat, sleep und Christus ehren und dann wiederholen? Darum dreht sich mein Leben. Gott hat die Welt so geschaffen, dass es Tag und Nacht gibt und dann gibt es wieder Sonnenaufgang, dann wieder Sonnenuntergang. Du hast 24 Stunden am Tag. Das ist normal, dieser Kreis. Aber die Frage ist, wofür verwendest du diesen Lebenskreis, diesen Lebensrhythmus? Ist im Mittelpunkt deines Denkens, so wie Paulus, Christus ehren, weil du eines Tages mit Freimut vor ihm stehen willst, weil du dich darauf und darüber auch freust, eines Tages vor Christus zu stehen? Und ob du lebst oder stirbst, du willst, dass er die Ehre bekommt. Betrachte dein Leben wirklich. Wie wir da gesagt haben, betrachte dein Leben und was danach kommt mit Christus im Zentrum. Paulus war Christus zentriert. Wir haben das, glaube ich, schon oft genug gesagt heute. Aber man kann das sagen und dann steht man morgen auf und das Lebenskreis fängt wieder an und dann ist es eine Erinnerung von Sonntag. Und wie macht man das dann eigentlich? Wie kann man sagen, Christus ehren? Es ist erstens eine Einstellung. Ich glaube, Jim Elliot hat das gut formuliert. Jim Elliot hat Folgendes gesagt. Ich will kein langes Leben, sondern ein volles, wie du, Herr Jesus. Ich will kein langes Leben, aber ich will ein volles Leben. Ich will für dich brennen, Jesus. Und wenn ihr die Geschichte von Jim Elliot kennt, er hat sein Leben im Dienst des Herrn auch eben aufgeopfert, als er ein Indianervolksstamm in Ecuador erreichen wollte. Er und vier andere Männer wurden von dieser Indianer, dieser Volksstamm umgebracht. Und dann später seine Frau, Elizabeth Elliot, ist mit den Kindern zurück zu diesem Volksstamm gegangen und hat gewisse Menschen, Männer und anderen zum Herrn geführt, die sogar Jim Elliot umgebracht haben. Und es gibt da eine Gemeinde heute. Sein Leben war nicht vergeblich. Und viele Menschen wurden auch durch seine Hingabe ermutigt und gestärkt, ein Leben für den Herrn zu führen. Warum ist das Sterben ein Gewinn? Gewinn hier ist ein Wort, das bedeutet tatsächlich, wie du finanziellen Gewinn erzielst. Du hast mehr am Ende, als womit du begonnen hast. Du hast Gewinn gemacht. Warum ist Sterben Gewinn? Naja, weil du eines Tages vor dem Herrn stehst und du bist in der Ewigkeit, was viel, viel besser, viel, viel wichtiger ist als dieses Leben. Du bist mit deinem Herrn zusammen. Du hast ewige eben Freude mit dem Herrn. Und das ist nichts Neues bei Paulus. Das hat er immer wieder gesagt. Kennt ihr die Stellen in Apostelgeschichte? In Kapitel 20, Vers 24, da steht: Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Es wurde prophezeit, dass er in Jerusalem festgenommen wird und leiden wird. Und er sagt: Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Oder in Apostelgeschichte 21, Vers 13, da spricht Paulus, die Geschwister haben gesagt: Geh nicht nach Jerusalem, dort wird es schlimm sein für dich, du wirst leiden. Und er sagt: Was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Geh nicht weg von uns, wir wollen dich behalten für uns. Paulus sagt: Warum bricht ihr mein Herz? Ich folge Jesus nach. Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Es ist nicht, dass er einen Todeswunsch hatte. Du siehst auch, wie er dann eben später schaut, dass sie ihn nicht einfach ungerecht und bedeutend umbringen können. Aber er wusste, Gott hat es ihm schon gesagt: Du wirst für mich leiden und du wirst vor Könige stehen müssen. Er wusste, das Ganze zählt dazu, dass er seinen Herrn dient. Seine Zukunft war ungewiss. Er wusste nicht, wie jeder einzelne Schritt ablaufen wird. Er wusste nicht, ich gehe jetzt von hier bis da, bis da, bis da. Das wusste er nicht. Aber er wusste, wer die ganze Sache eben in der Hand hat und leitet. Magst du gewinnen? Was denkst du, wenn es negative Zinsen gibt, so ein Sparbuch, und jetzt auf einmal gibt es negative Zinsen? Du kriegst nicht Zinsen, sondern bezahlst die. Ich sage: Was? Gibt es die Möglichkeit, dein Leben zu investieren in eine Art und Weise, wo du weißt, 120, 200, für, keine Ahnung, so viel Gewinn kommt daraus zurück, dass du es nicht beschreiben kannst? Würdest du so eine Entscheidung treffen? Würdest du sagen: Ja, mache ich. Alles dreht sich um das. Weißt du, dein Bankkonto wird auf Erden bleiben, wenn du und ich, wenn wir sterben. Vielleicht lassen wir für unsere Kinder was übrig oder unsere Familie. Aber Gott ist nicht beeindruckt von unserem Kontostand. Er wird nicht beeindruckt sein: Oh, du bist Millionär. Und wie viele Universen hast du geschaffen? Wie viele Sonnensysteme gehören dir? Okay. Wenn wir aber vor Jesus stehen eines Tages, dürfen wir ein Leben als Dank zurückgeben. Dann ist die Frage vielleicht zum Schluss: Okay, dann wozu leben wir? Was tun wir? Wenn du weiterliest, in Vers 23 steht da, Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt nach Aufbrechen und beim Christus zu sein, aber viel besser wäre, das war auch, wäre viel besser, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bin und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Wozu bleibt er? Was ist sein Lebensziel? Jetzt? Um anderen zu dienen? Um anderen zu ermutigen? Um ein Vorbild zu sein für anderen? Er stellt sich selbst nicht im Mittelpunkt, sondern dem Herrn. Wenn du so lebst, verschwendest du dein Leben nicht, dann lebst du ein Leben, das tatsächlich wertvoll ist. 1. Korinther 15, 58 sagt, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Amen. Willst du ein langes Leben oder willst du ein hingegebenes Leben für den Herrn? Du sagst, ja, aber wie? Fang nicht groß an. Denk nicht, okay, morgen stehe ich auf und ich werde 2 Stunden in Anbetung verbringen und nur Bibel lesen und nur jetzt Gott loben und preisen, 2 Stunden lang. Die arbeitstätig sind, wissen ganz genau, dass das herausfordernd sein wird. Wo fangst du an? Fang an erstens mit deiner Einstellung. Fang an mit deiner Einstellung. Vertraust du auf Gott in deinen Problemen? Wie groß ist Christus in deinem Leben? Wie groß ist alles andere? Fang an, dass du den richtigen König auf dem Thron hast. Fang damit an. Fang an mit deinem Herzen. Bring diese Einstellung in Ordnung. Oder bau auf diese Einstellung auf. Und dann verfolge ewige Lebensziele. Fang da auch klein an. Vielleicht sagst du, ich tue mir schwer, eben Bibel zu lesen oder Zeit im Gebet zu verbringen. Okay, dann bau das mit Absicht in deinem Leben ein, in einer Art und Weise, wo es funktioniert. Fang nicht an mit, ich muss 1 Stunde haben. Fang mit 10 Minuten an. Sag, nimm deine Bibel, schlag auf. Hol dir ein Andachtsbuch, schlag es auf. Fang an irgendwo und sag, Herr, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht genau wann alles funktionieren wird, aber eines weiß ich, ich kann nicht stillstehen. Ich kann nicht einfach so bleiben, wie ich jetzt bin. Ich will vorwärts gehen. Fang klein an. Und dann, wenn du das gemacht hast, dann schau, okay, wie kann ich dienen? Verlässt du dich auf Christus im Leben und im Tod? Wenn du müde bist, sagst, okay, ich kann nicht. Ich verstehe das 100%, wie das heißt, müde zu sein. Und wir alle versagen immer wieder, wenn wir müde sind. Aber wenn du merkst, jetzt habe ich wieder auf meine Müdigkeit geschaut, statt auf Christus, und ich schaue auf mich und nicht auf Christus, sag dem Herrn, bitte vergib mir und steh auf und such jemanden, den du dienen kannst. Tu etwas, um einen Segen für anderen zu sein. Ruf jemand an, schreib jemand einen Text, tu irgendetwas und sei aktiv im Dienst in kleinen Dingen. Wenn du das einmal in der Woche geschafft hast, in der nächsten Woche, dann tu es 2-mal. Oder vielleicht wieder 1-mal. Fang mit kleinen Dingen an und lass zu, dass der Herr dann mit der Zeit diese Gewohnheiten stärkt und befestigt in deinem Leben. Aber bitte, bitte, hör nicht einfach solche wunderbaren Stellen an und sag, das ist tolle Theorie, aber ich kann es nicht einsetzen. Setz es, tu es, tu etwas. Wenn du sagst, ich weiß nicht was, dann rede mit jemandem und frag nach. Aber am Ende, es ist deine Entscheidung. Paulus entscheidet sich, er weiß das und er handelt danach. Und das ist, was der Herr von uns auch möchte. Möge der Herr uns Kraft geben. Ein Leben zur Ehre Jesu Christi ist das bedeutendste Leben, das es geben kann. Mach Christus groß in deinem Alltag und nicht klein. Und lass zu, dass er dein Leben leitet und lenkt.